SR2 für junge Ohren. Musik und Tacheles.
Musik und Tacheles heute mit Roland Kunz, wie immer. Und ja, es ist heute noch ein Gast im Studio und es wird eine ganz spannende Sendung. Ich freue mich tierisch drauf, denn es geht heute um den Cosmic Messenger. Also sagen wir mal um Nachrichten aus dem All. Und diese Nachrichten, die vermittelt uns heute Sebastian Volkmar. Ich werde ihn gleich vorstellen, aber zunächst mal schon mal die erste kosmische Musik mit Jean-Luc Ponty. Ja, das hat doch schon mal ganz schön abgespaced, wie man so schön sagt. Jean-Luc Ponty, das war einer der ersten in den 70er Jahren, der mit seiner Geige auf eine ganz andere Ebene gestiegen ist, nämlich schon fast in den Kosmos mit elektronischen Klängen auf seiner Geige. Das hier war ein Titel Cosmic Messenger. So, Sebastian Volkmar, ich möchte ihn vorstellen. Er hat immer ein verschmitztes Lächeln im Gesicht. Und ist 23 Jahre alt, ist Student der visuellen Kommunikation in Kassel, hört sich ja ganz toll an, aber auch zusätzlich noch studiert er Film und Fernsehen an der Filmakademie in Wien. Und ja, er hat im Jahr 2000 Jugendforscht gewonnen als Bundespreisträger. Zu seinem Thema wird er nachher noch was erzählen, aber er ist ein absoluter Sternenspezialist. Er ist jemand, der in den Himmel schaut und kann dann ganz viel erzählen. So wie andere über die Musik erzählen oder über Elektronik oder über Computer, er kann über den Himmel erzählen. Und ich freue mich tierisch, Sebastian, dass du heute da bist. Hi.
Hi, es freut mich sehr, dass ich in dieser Sendung sein darf.
Ja, toll. Ja. Wir reden mal als erstes über etwas, was jeder, wenn er an den Himmel schaut, als erstes sieht. Das sind nämlich die Sterne. Weil, falls denn die Wolken weg sind, so wie vielleicht heute Nacht oder morgen Nacht. Und wenn er dann Glück hat, gibt es eine Sternschnuppe. Was heißt einfach Sternschnuppe?
Also Sternschnuppe bedeutet eben, dass bestimmte Partikel von Kometen in die Erdatmosphäre fallen und dort verglühen. Das sind also ganz kleine Steinchen, die in der Erdatmosphäre erlischen, verglühen und somit eine Leuchtspur erzeugen, die man als Meteor sehen kann. Und das heißt ja auch, dass man sich dort was wünschen kann. Ob Wünsche in Erfüllung gehen, das weiß keiner. Aber ich hatte damals in China, als ich extra nach China gefahren bin, um diesen Sternschnuppenstrom der Leoniden beobachten zu können. Damals war ein ganz besonderes Ereignis. Da hatte ich 5600 Sternschnuppen pro Stunde sehen können.
Sagenhaft.
Und natürlich ist mir kein einziger Wunsch mehr eingefallen. Es war einfach zu viel. Die haben mir regelrecht die Wünsche aus dem Kopf geschlagen.
Du bist absolutes Glückskind. Also ich kenne viele Leute, die haben noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Ich habe schon einige gesehen. Mhm. Ja, und dann kommt ja oft auch der Gedanke auf, ist das gefährlich?
Naja, gefährlich kann es nur dann werden, wenn so ein Sternschnuppe als ein Meteor wirklich ziemlich groß ist. Also Meteore vielleicht ein Meter groß sind, die verglühen fast völlig in der Erdatmosphäre. Also außerhalb der Erdatmosphäre nennt man sie Meteoroiden, und wenn sie dann in die Erdatmosphäre fallen und dann auf dem Boden aufschlagen, sind es die Meteore, die man auf dem Boden eventuell finden kann.
Also ihr merkt schon, das wird ganz spannend. Und jetzt kommt noch eine zusätzliche Ebene bei diesem Sebastian Volkmar. Er kann nämlich nicht nur darüber reden und studiert das alles, sondern er macht auch noch Musik. Und er hat auch noch die Musik hier geschrieben. Leoniden 2001 hat sie auf Keyboard und Programming auf seinem Computer eingespielt und tolle Klänge dazu gemacht. Das Stück von Sebastian Volkmar werden wir noch einiges hören. Aber hier jetzt ein kleiner Ausschnitt. Leoniden 2001, Sternschnuppen. Leoniden 2001. Sebastian, wann hast du die Musik gemacht? Aus welchem Anlass?
Die Musik habe ich 2001 komponiert, extra für den Film Sternschnuppen über China, der damals im Bayerischen Rundfunk gelaufen ist. Das war ein 30-Minuten-Film, und dieser Musiktrack, den habe ich, wie gesagt, extra für dieses Ereignis komponiert, und man hört ja auch bestimmte Stimmen in diesem Film, und das waren die Beobachter, die zum Teil geschrien haben, Leo, da sind neue Sternschnuppen. Es waren ja zum Teil manchmal 3 Sternschnuppen pro Sekunde, die waren zum Teil auch so hell wie der Vollmond, also es war wirklich ganz beeindruckend, dieses Ereignis. Ja, und das war der Filmtrack aus dem Film Sternschnuppen über China.
Beneidenswert, also dieses Erlebnis gehabt zu haben. Ja, vielleicht habt ihr auch mal die Möglichkeit, ihr Lieben, wenn ihr mal nach China reist, zu solch einer Nacht. Die nächste Musik, Saturn. Gustav Holst hat sie geschrieben in seiner berühmten Suite Die Planeten. Ja, und der Saturn, Sebastian, das ist ja auch ein ganz besonderes Himmelsgestirn, oder?
Ja, das ist wirklich ein ganz besonderes Himmelsgestirn. Als ich zum ersten Mal mit meinem kleinen Teleskop diesen Saturn beobachtet hatte, hatte ich Freudensprünge gemacht. Ich konnte einfach nicht glauben, dass man wirklich den Ring so gut sehen kann. Der Ring des Saturns, der besteht ja aus Gesteinsbrocken und eben Eiskristallen, allem möglichen Dingen, quasi, die auch schon aus der Entstehung des Sonnensystems herrühren, und daraus besteht eben der Saturnring. Und das ist schon sehr beeindruckend, wenn man den selbst live auch beobachten kann.
Und wie ist der einzuordnen gegenüber den anderen Planeten, Mars und Jupiter und so weiter?
Saturn ist der zweitgrößte Planet nach dem Jupiter und ist auch ziemlich weit schon weg. Also Da dauert das Licht schon wirklich 60 Minuten, bis es auch mal die Erde erreicht. Das ist schon eine Riesendistanz. Das Licht würde von der Erde zum Mond eine Sekunde benötigen, und wenn man sich das mal vorstellt, wie diese Distanz dort einzuordnen ist. Also der ist schon relativ weit weg, aber immer noch in unserem Sonnensystem natürlich. Das ist natürlich kein richtiger Maßstab im ganzen Universum. Da redet man ja von Lichtjahren. Die nächsten Sterne sind ja jetzt enorm weit weg. Da braucht, wie gesagt, das Licht von dort zur Erde ein Jahr. Aber der Saturn ist wirklich ein sehr schöner Planet. Ich würde sagen, es ist eines der schönsten Planeten, ja.
Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich meine, wir haben jetzt kein Bild, aber wir haben zumindest mal die Musik dazu von Gustav Holst. Saturn aus der Planetensuite von Gustav Holst, übrigens mit dem Chicago Symphony Orchestra, braucht eine ganz große sinfonische Besetzung. Dieses Stück von Gustav Holst hat etwas Schwerfälliges, Langsames, diese Musik. Wisst ihr warum? Ich meine, Mars ist ja der Gott des Krieges. Dann haben wir Venus, die Göttin der Liebe. Und Saturn ist der Bringer des Alters. Und deswegen hat Gustav Holst auch hier so eine schwerfällige, sich dahinschleppende Musik geschrieben. Vielleicht auch weise und erhaben kommt sie daher. Das hat das Alter ja auch. Das Alter ist ja nicht nur schwerfällig und wer weiß wie, sondern hat ja auch ganz viel Positives. und das steckt in dieser Musik. Saturn. Cosmic Messenger, also heute Nachrichten aus dem All in SR2 für junge Ohren. Ich freue mich tierisch, dass Sebastian Voltmar hier ist, 23, Student verschiedener Dinge. Auf jeden Fall hat er schon sehr viel in den Himmel geschaut und hat auch sehr viele Filme und Fotos gemacht, ganz tolle Fotos, die auch veröffentlicht wurden, von Himmelsgeschehnissen. Sebastian, jetzt reden wir mal über Kometen. Der Komet ist ja auch etwas Mystisches und etwas ganz Faszinierendes, wenn man sowas mal erlebt.
So ist es, das ist wirklich wahr. Man darf aber jetzt Kometen nicht mit Sternschnuppen verwechseln. Kometen sind ja wesentlich größere Vagabunden und fliegen meistens nicht in die Erdatmosphäre. Wenn dies passieren würde, wäre wahrscheinlich hier das Leben nicht mehr auf dieser Erde. Aber Kometen waren auch wirklich sehr, sehr interessant, denn Kometen, nur wegen den Kometen gibt es ja wahrscheinlich das Leben auf der Erde. Kometen bestehen aus bestimmten Stoffen, die eben zum Teil, das quasi kann man sagen, das Leben auf die Erde gebracht haben. Und es kann aber auch sein, davon geht man aus, dass eben Kometen die Dinosaurier zum Aussterben gebracht haben, als damals ein Komet auf der Erde eingeschlagen ist. Aber Kometen, wenn man die beobachtet, die sind meistens ziemlich diffus, können aber auch wirklich sehr lange Schweife erzeugen. Aber die Schweife werden nicht verursacht, weil die Kometen, wie gesagt, in die Erdatmosphäre fallen und dort verglühen, sondern die Schweife werden durch den Sonnenwind verursacht. Mhm. Der Wind der Sonne, das ist ein energiereicher Teilchenwind von der Sonne, und diese Teilchen bewirken, dass der zum Leuchten angeregte Komet quasi und der zum Leuchten, also der angestrahlte Komet, quasi verdampft. Und dass eben der Sonnenwind dieses verdampfende Gas und auch den Staub, der davon wegfliegt, quasi wegschleudert. Dadurch entsteht der Schweif, durch den Sonnenwind quasi. Und der zeigt immer von der Sonne weg, der Schweif von Kometen. Also hat nichts mit der Flugrichtung jetzt zu tun. Aber weil eben der Staub auch vom Kometen wegfliegt und weggeschleudert wird, deswegen kann es auch passieren, dass sich Staub quasi in eine andere Richtung bewegt als das Gas. Und so teilen sich oft Gas- und Staubschweif, weil der Staub ist träger als Gas und zeigt dann von der Flugrichtung weg. Aber es ist dann schon ziemlich interessant mit Kometen. Man kann sie wirklich schön beobachten und sie schillern auch in schönen Farben, zum Teil in Türkis, Blau, manchmal auch gelbliche Schweife können Kometen haben. Ja.
Das kommt aufs Gas an, oder wie?
Das kommt auf das Gas an. Gas leuchtet meistens bläulich, türkis. Und der Staub, der ja von der Sonne beleuchtet wird, meistens in gelblichen Farbtönen, die sich mischen können.
Jetzt sind Kometen ja quasi etwas Bedrohliches für die Erde.
Ja.
Sind das große, quasi, oder sagen wir mal kleine Sterne? Oder?
Also es sind auf keinen Fall Sterne, weil sie ja nicht selbst leuchten. Es sind sowas wie schmutzige Schneebälle. So könnte man Kometen gut beschreiben. Also
das ist ein Bild, mit dem kann ich was anfangen.
Es ist wirklich ein tiefgefrorenes Etwas, es sind viele Gase enthalten, zusammengebacktes Gestein, also viel, viel kühl, also sehr kalt sind diese Kometen. Und wenn die eben der Sonne nahe kommt, verdampft dieses Gas, verdampfen quasi die schmutzigen Schneebälle. Und dadurch wird dann dieser Schweif eben erzeugt.
Okay, Kometen. Mhm. Da werden wir gleich jetzt noch über was ganz Spannendes reden, nämlich über Deep Impact. Aber zuerst hören wir uns mal einen Titel an von Herbert Grönemeyer. Der heißt nämlich Komet.
Zeit steht still, wenn du es willst, vertreibst du schon Gedanken. Heile Welt und verfälscht bringt die Erde ins Wanken. Hab auf dich Sehnsucht gewartet. Haut aus Wand, lieber Mann, ich kann dich nur streicheln. Augenglanz und verwandt, aber Herz erweichen. So was für dich, wenn ich will. Verwegen in mein Leben gestanden. Bedingungslosen Mut und Traum. Ich kann so verschämt in meine Hand gegeben. Hier bin ich jetzt auf du. Du hast mich so gewollt, ja. Jetzt bist du was du. Shut the fuck up. schiebe ich dich beiseite. Geh jeden schweren Schritt mit dir, der dich immer begleitet. Der Staub auf deiner Seele. Ich will dich nur sorglos spüren, stehen und Gefühle. Streng mich an, tu was ich kann, auf dein Lachen nie verlieren. Nur Himmel hoch sein.
Herbert Grönemeyer, Komet. Einen kleinen Fehler hat er da gemacht, haben wir gerade festgestellt. Also er lässt so viel Kometen regnen wie möglich, damit sich ihre Wünsche erfüllen. Ist natürlich ein Wahnsinns-Liebesballade, dieses Stück hier. Aber Kometen kann man ja nicht regnen lassen, um Wünsche zu erfüllen. Da hat er wohl die Sternschnuppen gemeint.
Das ist richtig.
Sebastian, jetzt kommen wir nochmal zu den Kometen, beziehungsweise zu einer ganz aktuellen Sache, Deep Impact. Erzähl uns mal ein bisschen was dazu.
Also es gibt einen Komet, der heißt Tempel 1. Damals hatte der Kometenentdecker Tempel viele, viele Kometen entdeckt, etwa also 9 Kometen. Und der Komet Tempel 1 war der erste, also quasi der 9. Komet, der von ihm entdeckt wurde, aber trägt heute trotzdem die erste Nummer. Und dieser Komet, der gerät jetzt unter Beschuss. Dieser Komet hat etwa eine Umlaufzeit von 6 Jahren um die Sonne. Alle Kometen bewegen sich ja um die Sonne. Einige Kometen brauchen 3200 Jahre oder noch viel länger. Und dieser Komet braucht etwa nur 6 Jahre. Und das ist sehr günstig, er kommt auch ziemlich nah, sodass eine Raumsonde dort hochgeschickt wird. Und diese Raumsonde soll ein Kupferprojektil auf diesen Kometen feuern, dass quasi ein großer Krater geschlagen wird, um zu erforschen, aus was unser Sonnensystem besteht. Denn Kometen können viel, viel erzählen über unsere Vergangenheit. Wir wissen nämlich nicht genau, aus was Kometen tatsächlich bestehen, aus was besteht das Innere. Wir kennen nur die äußere Hülle von Kometen. Und das wird ein sehr, sehr spannendes Erlebnis, wenn eben dieses Kupferprojektil dort einschlägt. Also ich sehe das ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Art tut es mir leid um diesen schönen Kometen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich sehr interessant, weil wir können auf dieser Erde das beobachten. Wir können wirklich mit kleineren Teleskopen auch wirklich beobachten, wie der Komet, der zuerst sehr dunkel ist, wirklich eine ziemlich hohe Helligkeit im Vergleich zu anderen Kometen erreicht. Und das ist, wie gesagt, eine spannende Sache. Keiner weiß genau, wie hell er wirklich werden wird.
Ich habe das vor kurzem auch in der Zeitung gelesen. Wie weit ist denn jetzt der Vorgang? Ist diese Sonde Deep Impact schon abgeschossen oder wann passiert
das? Also die Sonde ist schon längst beim Kometen, hat ihn schon ins Visier genommen. Aber das Kupferprojektil, das wird natürlich erst dann abgefeuert, wenn der Komet etwa so 500 Kilometer dort in dieser Nähe von dem Kometen eben.
Wann wird das sein?
Das wird am 4. Juli sein, 8 Uhr morgens früh. Wir werden es leider nicht beobachten können, weil ja dann wieder Tag ist. Aber wir werden sowieso erst einen Tag später, beziehungsweise in der Nacht, in der darauf folgenden Nacht, es sehen können. Es ist ja so, dass dieses ganze Gestein und diese ganze Trümmerwolke erstmal in den Schweif übergeht. Und erst dann wird der Komet ja wesentlich heller. Das Ereignis selbst, das ist nur spektakulär für die Sonde dort oben wahrscheinlich. Und größere Teleskope werden dann den Kometen auch im Visier haben.
Das müssen wir da eins klären. Es gibt ja diese verschiedenen Worte Komet, Asteroid und Meteorit. Mhm,
genau.
Was ist denn der Unterschied?
Also Meteoriten sind kleine Partikel, die bereits auf der Erde gelandet sind. Es könnte sogar sein, dass Mini-Kometen zu kleinen Meteoriten geworden sind. Und Asteroiden sind so Körper wie Kometen, nur der Unterschied liegt darin, dass Asteroiden keinen Schweif erzeugen. Und das macht sie so auch so gefährlich, weil man überhaupt nicht erkennen kann, ob da jetzt einer kommt oder nicht. Kometen verraten sich ja schnell, indem man eben einen Schweif oder eine Koma, so nennt man die Gashülle, eben erkennen kann mit Teleskopen. Aber Asteroiden verraten sich nur mit kleinen Strichspuren auf Fotos zum Beispiel. Ich habe auch schon viele Fotos in Namibia gemacht, dort ist der beste Himmel im südlichen Afrika, wo ich immer wieder hinreise. Und dort ist mir auch gerade vor kurzem ein kleiner Asteroid durchs Bild gewandert und der verrät sich dann durch eine kleine Strichspur während der langen Belichtungszeit. Nur so kann man sie zum Teil entdecken. Die sind sehr schwer.
Unglaublich. Und das sind die Dinge, die auch in Hollywood im Kino dann auftauchen, vor
so
denen alle Angst haben,
das so, ja.
Dass sie unsere Erde zerstören. Und es gibt ja auch diesen Film Deep
also
Impact.
Also in dem Film Deep Impact ist es wirklich ein Komet gewesen. Und dieses Ereignis, was jetzt live stattfindet, Deep Impact, das ist quasi eine Probe, um zu wissen, was können die Menschen unternehmen, wenn ein Komet der Erde nahe kommt. Ist es möglich, dass ein Komet eine große Trümmerwolke wird oder können wir einem Kometen wenig anhaben? In dem Film Deep Impact haben die Menschen am Anfang nicht so viel diesem Kometen angehabt. Da wurde zwar eine Atombombe draufgefeuert, also tief in den Boden gestemmt, aber der Komet ist ja in zwei Teile gebrochen und der eine ist trotzdem noch auf die Erde gestürzt.
Ja.
Ob das jetzt möglich ist, wir wissen es nicht. Der Krater soll etwa 50 bis 100 Meter im Durchmesser werden. Und wenn man bedenkt, dass das Kupferprojektil gerade mal so einen Meter groß ist im Durchmesser, also ist das schon eine Riesenkraft, die dieses Projektil hat.
Das ist eine ganz spannende Sache, die du da erzählst. Und wir hören jetzt gleich mal Filmmusik zu Deep Impact. Komponiert hat sie James Horner. Ihr erinnert euch auch, der Komponist von Titanic, ein großer Hollywood-Komponist. Aber zuvor, die nächste Minute, die gehört nochmal Sebastian Voltner, nämlich er hat auch Musik gemacht zu Deep Impact, Reisender Komet. Und das sind wieder so ziselierende Klänge, wir hören mal gerade rein und dann erzählst du noch kurz was dazu. Also, Sebastian, deine Musik, Reisender Komet, wie ist die entstanden?
Die ist entstanden bei der Kunstaktion der Universität Kassel und zwar extra anlässlich der Documenta. Als die damals stattgefunden hatte, haben verschiedene Studenten bestimmte Trailer hergestellt, extra für die Deutsche Bahn, für die Bahn. Und die Musik ist dann auch auf allen deutschen Hauptbahnhöfen gelaufen. Und eben in Zusammenhang mit einem kleinen Kurzfilm. Und man hat ja auch gehört, am Schluss war dann eben der große Crash. Wegen mir ist da der Komet auf die Erde gefallen, hat erstmal das Leben zerstört und vielleicht entsteht daraus ja neues Leben.
James Horner, Deep Impact, seine Sicht. Das Kometenaufgang heißt dieser Ausschnitt aus Deep Impact Musik James Horner, und da hat man mit dieser leeren Trompete und einem am Schluss sehr leeren Orchestersatz gemerkt, kosmische Weite, auch die Mystik, die in dem Ganzen steckt. Jetzt haben wir eins noch nicht geklärt, Sebastian, wie entsteht denn eigentlich ein Komet?
Also Kometen sind quasi Überbleibsel aus der Entstehung unseres Sonnensystems, aus der Entstehung der Sonne. Man muss sich das so vorstellen wie eine riesen Trümmerwolke aus Trümmern, wie gesagt, und aus Gasen, die sich zusammenballen, wodurch dann eben die Sonne entsteht. Aber die anderen Trümmer bleiben übrig, und diese Trümmer sind eben zum Teil Kometen und Asteroiden, die noch um die Sonne herumkreisen und irgendwann vielleicht Planeten treffen, sich selbst treffen, selbst miteinander kollidieren und so weiter. Zum Beispiel ist ja 1994 am 16. Juli bis 22. Juli sind damals viele, viele Kometen auf den Jupiter eingeschlagen. Es waren 22 Bruchstücke des Kometen Shoemaker-Levy 9. Das größte Stück hatte wahrscheinlich eine Größe von 300 bis 500 Meter. Und dieses Projektil quasi, so ein Brocken, hat immerhin eine Größe auf Jupiter erzeugt von der Größe der Erde, also ein Erddurchmesser. Die Erde hätte sogar ein- bis zweimal reinpassen können in diese Einschlagstellen. Da kann man sich vorstellen, was passiert wäre, wenn ein 300 Meter großes Projektil ein Teil auf die Erde eingeschlagen wäre. Dann wären wir wahrscheinlich
nicht mehr da. Die kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ja, als Normalsterblicher. Und genauso frage ich mich auch, wie du überhaupt zu so einem ungewöhnlichen Hobby, ist ja eigentlich kein Hobby mehr, sondern Beruf bei dir,
ja,
wie kommt man dazu?
Ja, das war mein Schlüsselerlebnis, der Jupiter Crash. Damals, einen Tag vor diesem Ereignis, haben wir uns, meine Eltern und ich, ein Teleskop gekauft. Es war ein recht kleines Teleskop, aber also immerhin gut, es ist ein sogenanntes C8. Und mit diesem Teleskop konnte ich diese Einschlagstellen auf dem Jupiter bestaunen. Also es war wirklich unglaublich. Aus der Perspektive, die eben nicht von der Sonne beleuchtet war, haben sich immer wieder neue Einschlagstellen gezeigt. Der Jupiter rotiert ja ziemlich schnell. Das heißt, es kamen immer wieder neue Einschlagstellen zum Vorschein, die aber mittlerweile schon verblasst sind, weil der Jupiter ja quasi wie so ein riesen Gasplanet ist. Und die ganzen Einschlagstellen wieder verwirbelt hat und mit Wolken überzogen hat. Also es ist kaum noch was übrig geblieben von den damaligen Einschlägen. Aber es war sehr faszinierend.
Ja, und zu all deinen Interessen, was hier diese Himmelsereignisse anbelangen und Film, dein Vater ist ja auch ein Filmmensch, arbeitet übrigens auch hier beim Saarländischen Rundfunk. Und zu all dem kommt ja dann auch noch deine Begeisterung für Musik. Dann machst du auch noch Musik. Silent Moon heißt dieses Stück von Sebastian Volkmar. Ja, wie kommst du denn überhaupt dazu? Wann hast du überhaupt noch dazu Zeit, solche kosmischen Klänge zu erfinden?
Das stimmt. Also es ist wenig Zeit da. Aber zur Musik bin ich ja eigentlich gekommen. Eigentlich hatte die Astronomie mich dazu gebracht. Denn ich hatte versucht, ja meine eigenen Filme, die ich gedreht hatte, eben auch für den Bayerischen Rundfunk so zu vertonen, dass mir die Szenen auch gefallen haben, dass ich eben die passende Musik dafür gefunden hatte und dass es nicht irgendwie eine Doublette ist oder dass man irgendwelche Probleme bekommt mit anderen Anstalten, was weiß ich alles. Also ich habe eben angefangen mit der Musik durch die Astronomie und erfinde dann eben gerne neue Sounds oder beschäftige mich gerade eben mit der elektroakustischen Komposition. Das macht mir eben auch sehr viel Freude. Aber es geht natürlich auch sehr, sehr viel Zeit darauf, das ist ganz klar. Aber ebenso viel Zeit ist es natürlich mit der Astronomie auch so. Einzelne Belichtungszeiten betragen ja auch mehrere Stunden und die anschließende Verarbeitung der Aufnahmen, dass man überhaupt irgendwas sieht, die bringt auch nochmal mehrere Tage in Anspruch. Also das ist schon viel Zeit, die man dafür investieren muss. Vor allem muss man ja, oder ich mache es zumindest so, dass ich eben dann so um die Welt reise, um dann auch wirklich einen guten Himmel zu bekommen, um auch wirklich einen dunklen Himmel zu haben, denn hier in der Stadt oder sonst wo in den Städten ist ja so viel Lichtverschmutzung. Die Luftverschmutzung ist ja schon schlimm genug, aber die Lichtverschmutzung ist ja so furchtbar, dass man eben kaum noch die Milchstraße oder andere Objekte sehen kann. Ja.
Also dein Leben, du bist ja erst 23, ich kann die ganze Zeit nur immer wieder staunen, was du schon alles gemacht hast und auf welchen vielfältigen Hochzeiten du tanzt. Hut ab, Sebastian Volkmar heute zu Gast hier in SR2 für junge Ohren auf SR2 Kulturradio. Und Sebastian, sag doch noch ganz kurz, sagen wir nachher, deine Mailadresse. Vielleicht okay. Kannst du da noch was dazu sagen. Hören wir nochmal weiter von deiner Musik Silent Moon. Also hier hat Sebastian mal nicht ganz so weit weggeschaut, sondern einfach nur auf den Mond. Silent Moon. Und wenn ihr ihm Fragen stellen wollt, könnt ihr das gerne tun. www.weltraum.com. Das ist seine Webadresse. Und da seht ihr auch Bilder und kleine Ausschnitte aus den Filmen. Ist unglaublich. Müsst ihr unbedingt mal tun. www.weltraum.com. Und jetzt sehen wir mal, wie Ludwig van Beethoven sich von dem Mond hat inspirieren lassen zu einer sehr melodiösen, schönen, feinen und fahlen Musik. Die Mondscheinsonate, der Anfang daraus. Schönes Stück, der erste Satz aus der Mondscheinsonate von Beethoven, gespielt übrigens von einem ganz großen, noch lebenden Pianisten, Alfred Brendel. Sebastian, jetzt müssen wir doch mal auf die Sterne schauen. Wie entstehen die eigentlich?
Ja, das ist eine ziemlich spannende Sache. Man muss sich das so vorstellen wie eine Trümmerwolke. Eine Trümmerwolke auch in Beimischung mit Gasen, die sich immer weiter verdichten. Und bei der Verdichtung dieser Trümmerwolke und dieses Nebels, das sieht man oft mit Teleskopen als galaktische Nebel. Und dort entstehen neue Sonnen. Dann, wenn die Nebel quasi sich immer weiter verdichten, dann entsteht ein Strudel. Und dieser Strudel reißt immer mehr Materie in sich hinein. Und dabei entsteht quasi eine Sonne. Man bezeichnet das als Kernfusion. Dann, wenn die fusionieren. Und dann, wie gesagt, beginnt die Sonne zum ersten Mal an zu leuchten. Die Sonne erzeugt dann einen Wind und stößt die äußeren Gasschichten von sich wieder ab. Und aus den Trümmern, die dann noch um die Sonne herumfliegen, da entstehen nochmal seitliche Strudel, kann man so sagen. Und dort entstehen neue Planeten. Und um die Planeten herum gibt es auch wieder kleine Strudel. Und da entstehen wegen mir aus kleine Monde. So könnte man das allgemein formulieren.
Aber wie entstehen... Mein Gott, also das ist gar nicht so, dass diese Sterne angestrahlt werden.
Sondern nein,
das sind Sterne, sich ausleuchtende
genau,
Sonnen.
Sterne sind selbstleuchtende Körper. Das sind eben Sonnen. Und die Sonnen strahlen die Planeten an. Das heißt, alle Wandelsterne, alle Planeten, die um die Sonne herumkreisen, die werden beleuchtet von einer Sonne bzw. von einem Stern. Und wie ist eigentlich der Tod einer Sonne? Die Sonne, die verbraucht immer mehr Energie, wird dabei aber immer größer. Die Dichte im Zentrum bleibt nicht mehr gleich hoch. Und dann verschlingt vielleicht irgendwann die Sonne, wenn sie zu einem sogenannten roten Riesen wird, dann zum Beispiel den Merkur, den innersten Planet, dann vielleicht die Venus und vielleicht gerade noch die Erde. Dann gibt es wahrscheinlich sowieso kein Leben mehr auf dieser Welt. Und wenn dann sich diese Sonnen aufblähen, kann es im schlimmsten Fall eben dazu kommen, dass eine riesen Supernova entsteht. Das wird aber bei unserer Sonne wohl nicht der Fall sein. Die wird zum roten Riesen und dann wird sie implodieren wahrscheinlich. Und vielleicht sowas wie so zum planetarischen Nebel werden. Aber wirklich große Sonnen, die explodieren und sind dann zum ersten Mal, auch wenn sie ganz, ganz weit weg sind in anderen Galaxien, sind sie zum ersten Mal zu sehen, dann wenn sie explodieren. Und daher werden sie als Supernova bezeichnet. Eine Sonne, die in einer großen Entfernung zum Teil explodiert, wird dann, wie gesagt, zum ersten Mal sichtbar. Und früher hatten die Leute dann eben geglaubt, okay, da ist ein Stern entstanden quasi. Aber das ist das Ende eines Sterns und der leuchtet vielleicht 1 bis 2 Monate und dann erlischt er völlig.
Das ist ja super interessant.
Ja, so ist das.
1 bis 2 Monate leuchtet er dann.
Kann
und das
sein,
ist dieser
kann
Moment.
Kürzer und kann auch länger andauern. Und dabei wird die so viel Energie frei, wie in der gesamten Zeit des Lebens dieser Sonne.
Wahnsinn.
Ja.
Der Himmel, ein Riesenkosmos. Shooting Star hieß dieser Titel von Peter Mergener und Michael Weißer, auch kosmische Musik. Jetzt habe ich noch eine ganz spezielle, nämlich einen Planeten, der musikalisch beschrieben wird. Die Musik hatte ich schon öfter mal hier gespielt an diesem Platz, SR2 für junge Ohren. Sie ist nämlich gigantisch und beeindruckend, ebenso wie es der Himmel und die Sterne und die Planeten auch sind, von Gustav Holst, der Mars. Ganz kurz was noch zum Mars, Sebastian, das ist ja auch so ein Menschheitstraum. Gibt es dort Leben oder nicht?
Also bis jetzt wissen wir nicht von Leben, aber die Bedingungen hätten recht gut sein können. Also Wasser gab es auf Mars und es sind ja immer noch die Polkappen auf dem Mars zu beobachten, aber Leben, nein, davon sind keine Spuren zu sehen gewesen.
Mars ist auf jeden Fall der Bringer des Krieges und der Gott, ja. Und Gustav Holst hat ihn dargestellt ebenso kriegerisch und martialisch mit großer Sinfonik und einem martialischen Rhythmus, der sich gegen Ende aufbaut. Und das ist, glaube ich, nicht der Mars, Barbara. Das ist nämlich jetzt Klaviermusik. Jetzt würde ich aber gerne den Mars hören. Dann sollten wir noch ganz kurz über die schwarzen Löcher reden, Sebastian. Mhm. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, also schwarze Löcher könnte man sich so vorstellen wie bei einer Entstehung einer Sonne zum Beispiel oder bei dem Tod einer Sonne. Da wird aber unendlich viel Energie auf ein Zentrum verdichtet, so viel Energie und so viel, sagen wir mal, Materie verschwindet in einem Sog, in einem Punkt, dass dort noch nicht einmal mehr das Licht entweichen kann. Also das ist wie gesagt so ein schwarzes Loch und das wird ja auch deswegen schwarzes Loch genannt, weil noch nicht einmal das Licht die Möglichkeit hat, zu entfliehen. Und dort, in einem schwarzen Loch, geht übrigens gar keine Zeit mehr rum. Jedenfalls von der Erde aus betrachtet würde ein Beobachter, der gerade in ein schwarzes Loch stürzt, würde dort stehen bleiben.
Verrückt, aber hier geht die Zeit so schnell rum. Jetzt spielen wir schnell noch einen Ausschnitt aus dem Mars und hören uns das jetzt an. Ja, viele, die schon mal ein Orchesterprojekt mit unserem Rundfunk-Symphonieorchester Saarbrücken besucht haben, die werden diese Musik erkannt haben. Mars, der Bringer des Krieges von Gustav Holst. Jetzt haben wir noch eine Musik von dir, Sebastian. Ja. Airspace. Und damit verbinde ich jetzt die Frage ganz zum Schluss, weil die Sendung ist leider gleich zu Ende. Es kommt Tacheles. Und was hast du denn jetzt noch geplant
auch mit deiner Musik? Also diese Musik, die wir jetzt hören werden, das ist extra für den Trailer komponiert worden. Supernova wird die Sendung heißen vom Community TV in Wien. Das ist sowas wie ein offener Kanal und extra die Musik habe ich dafür komponiert. Ja, und ich werde jetzt wahrscheinlich weiterhin in Zukunft für meine Filmprojekte Musik schreiben und wir werden jetzt dieses Stück hören.
Super, also ich wünsche dir alles Gute. www.weltraum.com. Sebastian Volkmar heute zu Gast in SR2 für junge Ohren. Ich habe mich tierisch gefreut, es war eine ganz spannende Sendung, die wir vielleicht irgendwann nochmal wiederholen, denn sowas darf man sich nicht durch die Lappen gehen lassen. Und jetzt Air Space.